Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Heute, der 1. Oktober 2020, das sollte eigentlich ein Triumph werden für die CSU, aber auch für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Der offizielle Start der Pkw-Maut, umgesetzt gegen alle Widerstände. Stattdessen muss Scheuer heute vor den Untersuchungsausschuss des Bundestages, denn der Europäische Gerichtshof hat die Maut gestoppt. Da waren die Verträge aber schon unterschrieben und Scheuer wird jetzt vorgeworfen, das Parlament bei der Aufarbeitung belogen zu haben. Nadine Lindner beobachtet den Ausschuss für uns. Frau Lindner, zuerst haben heute die Manager der vorgesehenen Betreiber ausgesagt. Wie blicken die auf dieses Debakel um die Maut?
Also ich muss sagen, dass es bislang ein wirklich hochinteressanter Tag war. Wir stehen hier quasi mit unserem kleinen Übertragungskasten direkt neben dem großen Sitzungssaal des Mautausschusses im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Man hört das vielleicht so im Hintergrund noch so ein bisschen Stimmengemurmel. Das sind die Kollegen. Zurück zu den Aussagen. Also ich finde, nach dem, was ich bislang gehört habe, hat es das wirklich in sich gehabt. Das kann man gar nicht anders sagen. In den letzten Minuten hat Klaus-Peter Schulenberg ausgesagt. Der ist der Vorstandsvorsitzende von CTS Eventim. Also das heißt, dem Teil des Konsortiums, die für die Abrechnung eigentlich zuständig sein sollten. Und der hat jetzt klipp und klar gesagt, ja, es gab am 29. November dieses Treffen mit dem Verkehrsminister. Im Verkehrsministerium, man hat sich zum Frühstück getroffen und dort hat er Schulenberg Scheuer vorgeschlagen, ja, man könne doch warten mit den Unterschriften unter dem Vertrag bis nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich jetzt eine neue Qualität, die man damit in dieser ganzen Debatte erreicht, weil jetzt hat man es zum ersten Mal quasi schwarz auf weiß, auch von jemandem, der dabei war. Weil das, was man bislang hatte, waren ja eher nur so Gerüchte, Medienberichte. Dann kam jetzt irgendwie im Laufe der letzten Tage dieses Gedächtnisprotokoll von Volker Schnäble dazu, der aber selber nicht dabei war, das nur aus zweiter Hand hatte. Und jetzt ist halt jemand da, der sagt, ja, ich habe das Andreas Scheuer angeboten, Punkt. Und jetzt zeigt sich halt verstärkt, dass dann Aussage gegen Aussage steht. Und dann waren noch so zwei Punkte. Da muss man sagen, das ist so ein bisschen für Feinschmecker, aber es hat dann doch auch politische Wirkung. Es ging dann noch darum, dass die Betreiber sehr darum bemüht sind zu sagen, nein, uns wurde wirklich aus politischen Gründen gekündigt, wegen des EuGH-Urteils und halt eben nicht, wie Scheuer sagt, wegen Schlechtleistung. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft betont wurde, wie gut man mit dem Verkehrsministerium diese Mautvorbereitung gestaltet hat. Und dann gibt es noch einen Punkt, der ist tatsächlich neu und der hat mich auch spitze Ohren machen lassen, dass es nämlich offenbar darum ging, die Kosten für die Maut zu senken, dass die Betreiber nur 2 Milliarden und nicht 3 Milliarden dafür ausgeben können und dass Scheuer offenbar, so geht es aus diesen Zeugenaussagen hervor, angeboten hat, naja, man könne ja dann in der Zukunft noch mal gucken, was man mit einer Maut für zum Beispiel 3,5 Tonner und andere Fahrzeuge so vielleicht in der Zukunft machen könnte. Und ein Kollege von mir, ein Journalistenkollege, hat es ganz richtig gesagt, das ist dann wie Balkan, wenn dann solche Anschlussgeschäfte dann auch angeboten werden.
Also Anschlussgeschäfte, dazu auch der Vorwurf, dass Scheuer vor dem Parlament gelogen hat, weil er hat im vergangenen Jahr gesagt, so ein Angebot gab es nicht. Wann kommt denn Andreas Scheuer, um seine Sicht der Dinge darzulegen?
Tja, das ist die Frage des Tages, die sich hier wirklich alle stellen. Es kann wirklich spät werden. Es gibt insgesamt 4 Zeugen heute. Wir haben um 11 angefangen. Die Befragung des zweiten Zeugen läuft im Moment. Es kann gut sein, dass es eventuell 22 Uhr wird. Es kann sein, dass es später wird. Wir haben eben noch mal die Aussage auch von der CSU, von einem Verkehrspolitiker, von Ulrich Lange bekommen, dass Scheuer auf jeden Fall kommt. Es kann allerdings sein, dass seine Befragung dann nicht ausführlich stattfinden wird, sondern dass man eventuell noch ein zweites Mal dann vor den Untersuchungsausschuss vorladen wird, weil ich glaube, nach dem heutigen Tag, nach dem, was wir hier gehört haben, ist die Liste, die ohnehin schon lange Liste der Fragen an Scheuer, noch länger geworden.
Und die SPD, der Koalitionspartner, hat gesagt, es gibt rote Linien, die dürfen nicht überschritten werden. Jetzt steht hier Aussage gegen Aussage. Sie haben es selbst gesagt, es gibt auch vielleicht den Vorwurf, dass weitere Geschäfte angedacht worden sind. Was kann denn diese Mautaffäre für die Große Koalition bedeuten?
Tja, also ich habe das Gefühl, also das ist auch eine Frage, die ich definitiv der Kirsten Lühmann jetzt gerne stellen möchte. Die ist SPD-Verkehrspolitikerin. Die hat eigentlich immer gesagt, wenn ich jemanden finde oder wenn wir im Ausschuss jemanden finden, der mir direkt ins Gesicht sagt, ich war bei einem Treffen dabei und ich habe Scheuer angeboten, mit den Verträgen zu warten, dann wird es wirklich eng, also dass dann eigentlich auch ein Rücktritt im Raum steht. Ich bin mal gespannt, mit was die SPD jetzt hier rausgeht. Man muss dazu sagen, dass für die SPD im Moment die Situation auch ein bisschen ungemütlich ist. ungemütlich ist, weil sie hat nämlich seit heute ihren eigenen Untersuchungsausschuss am Hals zu Wirecard. Und da gab es jetzt schon von Seiten der Opposition so ein bisschen das Gemurmel, die SPD wäre da gegenüber der CDU ein bisschen kompromissbereiter, weil man bräuchte die ja vielleicht auch in Verteidigung von Olaf Scholz dann beim Wirecard-Untersuchungsausschuss. Also da bin ich mal gespannt, wie man dieses Wording jetzt finden wird, weil das Aussage gegen Aussage steht, das ist heute so deutlich geworden wie nie zuvor.
Der Abend ist ja noch lang, mal schauen, was da noch kommt. Für den Moment vielen Dank an Nadine Lindner. Comment von Clou ist neu bei uns im Programm und bei unseren Playlisten auf Spotify. Da finden Sie noch viel mehr neue, hörenswerte Musik.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturtipps.
Das ist das wohl magischste Geräusch, das du je hören wirst.
Die 17-jährige Autumn ist ungewollt schwanger. Der Film Niemals selten, manchmal immer erhielt auf der Berlinale den großen Preis der Jury. Jetzt ist er im Kino zu sehen.
Ich will noch nicht Mutter werden.
Wo sonst kannst du hin?
Nirgendwo in Pennsylvania.
Mit ihrer Cousine fährt Autumn, gespielt von Sydney Flanagan, nach New York zu einer Abtreibungsklinik. Ohne Geld für ein Hotel müssen die beiden jungen Frauen 2 Nächte in den Spielcafés und Bahnhöfen von Manhattan verbringen.
Die Halle ist geschlossen, keine Übernachtung.
Habt ihr einen Platz zum Schlafen?
Ich finde schon was.
Niemals, selten, manchmal, immer. Ein Film von Eliza Hittman, jetzt im Kino. Das Jüdische Museum Berlin hat seine Dauerausstellung erneuert. Es erzählt mit über 1000 Objekten, Tonaufnahmen und Filmen jüdische Geschichte und Kultur in Deutschland. Die chronologische Darstellung seit dem Mittelalter bis in die Gegenwart wird von 8 Themenfeldern unterbrochen, die sich mit dem sakralen Kern des heutigen Judentums beschäftigen, so die Kuratorin Celi Kugelmann.
Dazu gehören die Texte erstmal, die Tora, der Talmud und die Frage, wie heute Juden mit dem Religionsgesetz im Alltag umgehen. Also es gibt natürlich Gruppen, die den Schabbat so einhalten, dass sie alle Schabbatregeln beachten. Und dann gibt es säkulare Ausformungen. Der eine geht nicht ans Telefon, der andere isst kein Schweinefleisch. Und auch das wird diesmal in der Ausstellung thematisiert.
Jüdische Geschichte und Gegenwart in Deutschland heißt die neue Dauerausstellung im Jüdischen Museum Berlin. Das unwohle Gefühl in der Magengegend bei langen Autofahrten mit den Eltern. An dieses Unwohlsein denkt die Hauptfigur in Olivia Wenzels Debütroman »Tausend Serpentinen Angst«, wenn sie als schwarze Frau in Deutschland Rassismen erlebt, die Wahlen in den USA beobachtet oder mit der eigenen Familie streitet. Heute liest Olivia Wenzel in Erlangen.
Ende der 1990er Jahre und in der Zeit danach war Hip-Hop meine Musik. Die aus den USA importierte Jugendkultur entwarf Bilder einer coolen Blackness, die bis dahin in Deutschland nicht existierte. Ich bildete mir ein, Hip-Hop habe aufgrund seiner Ursprünge mehr mit mir zu tun, gehöre da mehr mir als ihnen.
Olivia Wenzel liest heute um 19.30 Uhr im E-Werk in Erlangen aus ihrem Buch »Tausend Serpentinen Angst«. Weitere Lesungen in Leipzig und Berlin.
Das waren die Kulturtipps von Mechthild Lanfermann hier im Deutschlandfunk Kultur. Die Schule, die soll für Kinder im Idealfall ein geschützter Raum zum Wachsen sein. Und da gibt es aber noch Nachholbedarf, sagt der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, nämlich beim Thema sexuelle Gewalt. In Berlin hat heute ein Fachkongress begonnen, der fragt, wie können Lehrkräfte Kinder vor sexueller Gewalt schützen, die sie zum Beispiel in der Familie erleben oder in ihrem sozialen Umfeld oder durch andere Mitschüler. Röhrig sagt, es gibt seit Jahren keinen Rückgang der Fallzahlen von sexueller Gewalt und Missbrauch und deswegen fordert er die Bundesländer auf, verbindliche Schutzkonzepte von allen Schulen zu verlangen. Das möchte ich diskutieren mit Heinz Kindler. Er war heute ebenfalls auf dem Kongress. Er ist Psychologe und Fachgruppenleiter Kinderschutz am Deutschen Jugendinstitut. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Kindler, schaffen die Schulen es nicht, freiwillig genug für ihre Schülerinnen und Schüler zu tun?
Naja, also wir haben tatsächlich die Situation, dass nur ein kleiner Teil der Schulen nach eigener Auskunft im Übrigen sagt, dass sie ein umfassendes Schutzkonzept für Kinder haben. Zur Wahrheit gehört auch, dass viele Schulen schon was machen, Teile von einem Schutzkonzept umsetzen, aber der Standard, den wir uns vorstellen, noch nicht erreicht ist.
Was wäre der Standard, den Sie wollen?
Ja, in Deutschland hatten wir einen Prozess, manche werden sich erinnern, mit einem runden Tisch verschiedener Ministerien, gesellschaftlicher Gruppen zum Thema sexueller Missbrauch. Und dieser runde Tisch hat beschlossen und vorgeschlagen, dass alle Institutionen, die Kinder betreuen und erziehen, Schutzkonzepte entwickeln sollen. Und seitdem ist diese Forderung in der Welt, wurde von Schulen auch aufgegriffen, aber eben noch nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis geführt.
Was müsste in so einem Konzept drinstehen, dass Sie sagen, da wird auf die Kinder entsprechend geachtet?
Ja, das ist der Witz bei einem Schutzkonzept, dass das mehrere Elemente hat, die ineinandergreifen. Da gehört einerseits die Seite dazu, dass man sich überlegt, was man eigentlich tut, wenn es einen Verdachtsfall auf sexuelle Gewalt gibt. Da gehört dazu, dass es Fortbildungsangebote für Lehrkräfte gibt, Angebote auch für Kinder und Eltern. Da gehört dazu eine Schulkultur, die klar Position bezieht gegen sexuelle Übergriffe und mehrere solche Elemente, die, von denen wir annehmen, dass sie zusammen einen guten Schutz bieten.
Und die Lehrerinnen und Lehrer, um die geht es ja relativ konkret jetzt auf diesem Fachkongress. Was konkret erwarten Sie von denen?
Ja, also es geht nicht nur um Erwartungen. Es geht schon auch darum, dass Lehrkräfte natürlich Unterstützung brauchen und auch ein Anrecht darauf haben. Aber die Erwartung ist, dass einerseits Lehrer in der Lage sind, das Thema anzusprechen in der Schule, dass sie aber auch handlungsfähig sind, wenn eine Schülerin oder ein Schüler zum Beispiel anvertraut, dass er oder sie sexuelle Gewalt erlebt.
Was macht sie handlungsfähig?
Naja, handlungsfähig ist, wenn sie dann nicht in der Situation erst überlegen müssen, was kann ich tun und erstmal 5 Telefonate führen, sondern wenn es schon eine grundlegende Idee davon gibt, wie die Reaktion ausschaut. Also zum Beispiel, wenn ein Kind was sagt, gibt es einfach einen Dokumentationsstandard, dass man aufschreibt, was hat das Kind gesagt, in welcher Situation hat es das gesagt, wie war das begleitende Gefühl dabei. Sowas muss man einfach wissen.
Lehrerinnen und Lehrer werden in ihrer Ausbildung darauf vorbereitet, Kindern etwas beizubringen. Werden sie auch darauf vorbereitet, Kinder zu schützen?
Sehr unterschiedlich. Einzelne Universitäten und Lehrerfortbildungseinrichtungen engagieren sich sehr, andere weniger. Wir haben jedenfalls noch keinen flächendeckenden Standard, dass wir einigermaßen sicher sind, dass ein Mensch, der die verantwortungsvolle Aufgabe einer Lehrkraft übernimmt, sich damit zumindest in den Grundlagen auseinandergesetzt hat.
Das heißt eigentlich nein.
Ja, also die Wahrheit ist ein bisschen vielfältiger, aber Sie haben recht, dass wir zumindest noch nicht zufrieden sind.
Wenn Sie jetzt sagen, wir wollen, dass die Lehrerinnen und Lehrer zufriedener werden, also dass Sie zufriedener sind mit den Lehrerinnen und Lehrern, welche Rolle spielen dabei aber zum Beispiel auch die Eltern? Sie haben es angesprochen, auch die sind ja Teil des gesamten Konzepts Schule.
Ja, also natürlich ist es wichtig, dass Eltern Wissen und Vertrauen haben können, wie in der Schule zu dem Thema gearbeitet wird. Und natürlich ist es so, dass für die überwiegende Mehrzahl der Kinder die Hauptbezugspersonen die Eltern sind. Darum ist es gut, wenn über Schulen es auch Angebote an Eltern gibt. Also wenn eine Schule zum Beispiel einen Thementag zu sexueller Gewalt macht, dass es dann auch eine Einladung an Eltern gibt. Erfahrungsgemäß erreichen diese Einladungen aber einen eher kleinen Anteil von Eltern. Sie sind wichtig, aber sie sind nicht das Gesamtbild.
Sie erreichen nur wenige Eltern? Das heißt, die Eltern interessieren sich nicht so wirklich dafür?
Naja, Eltern haben halt auch viel zu tun. Und wenn es da Veranstaltungen gibt, dann kommen welche, aber es kommen natürlich nicht alle.
Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer müssen das ausbaden?
Ja, die Lehrer und Lehrerinnen haben einfach eine bestimmte Rolle, haben ja auch vom Grundgesetz her einen Erziehungsauftrag, den sie ausfüllen müssen, auch unabhängig von den Eltern.
Was ist, wenn Lehrerinnen und Lehrer nicht schützen können, sondern selbst Täterinnen und Täter sind?
Ja, das ist im Schutzkonzept auch ein wichtiger Bestandteil, weil es eben nicht nur darum geht, dass Schule reagieren kann, wenn ein Kind erzählt, dass es zu Hause oder sonst wo sexuelle Gewalt erlebt, sondern dass eben Schulen auch weitgehend frei von sexuellen Übergriffen sind. Das betrifft Lehrkräfte, da geht es dann auch um die Frage, wie reagiert man, wenn eine Kollegin oder Kollegin oder Kollege Grenzen verletzt. Es geht aber vor allem auch darum, wie reagiert man, wenn es unter Kindern oder Jugendlichen sexuelle Grenzverletzungen gibt.
Heinz Kindler vom Deutschen Jugendinstitut. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch. Auf Wiederhören.
Wiederhören.